Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Fundbüros. Wir sind mittlerweile fast bei der 10 angekommen, noch nicht ganz. Ich glaube, es ist Folge 9 und wir beschäftigen uns ein weiteres Mal mit einem Lego-Spiel. Und zwar diesmal einem Wunsch aus der Community. Wir haben euch ja gefragt, welche Spiele sollen wir hier mal im Fundbüro behandeln und haben da sehr viele schöne Vorschläge erhalten. Heute wird es sich um ein ganz spezielles Spiel drehen und ich habe sogar von dir schon im Vorgespräch gehört, dass du da selber einen persönlichen Bezug hast. Es geht um Lego Island. Erklär uns mal auf.
Genau, Lego Island beziehungsweise in Deutschland ist es unter dem Namen Abenteuer auf der Lego-Insel erschienen und das ist im Jahr 97 erschienen, da war ich 7 Jahre alt und damit genau die Zielgruppe für dieses Spiel und habe das echt lange gespielt und sehr intensiv gespielt und auch, glaube ich, so ein kleines Trauma da eingefangen.
Ein Trauma? Da müssen wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich behalte das im Hinterkopf. Ich muss dazu sagen, ich habe kein persönliches Verhältnis zu dem Spiel, weil ich 97 gerade erst geboren bin. Aber ich habe mir jetzt im Nachhinein nochmal einiges angeschaut und bin auch schon ganz gespannt, was du zu dem Spiel zu berichten hast. Aber jetzt erstmal vielleicht kurz, um was geht's da eigentlich? Was ist das für ein Spiel? Gibt's eine Story? Fass uns doch mal ein bisschen zusammen.
Bei Lego Island handelt es sich um ein Sandbox-Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte es auch als Open World bezeichnen, aus der Ego-Perspektive. Man hat kein wirkliches Ziel, sondern man läuft als einer von 5 Charakteren über die Lego-Insel und kann dann eben verschiedene Aktivitäten machen, so verschiedene Minispiele mit verschiedenen Fahrzeugen durch die Gegend fahren oder eben auch eine Story-Mission auslösen.
Jetzt ist das ja nicht so eine sonderlich große Insel, würde ich sagen. Aber ich glaube so, wenn ich das richtig einordnen würde, für ein Kind schon ein eigentlich ganz, ganz cooler Spielplatz, oder?
Definitiv. Und man war es ja auch noch nicht so gewohnt, sich der Ego-Perspektive durch eine 3D-Welt zu bewegen und dann auch noch durch so eine Lego-Welt, wo man als Kind natürlich auch nochmal richtig guten Bezug zu hat und dann eben ja so ganz Lego-mäßig die Gebäude da eben hat, die Person hat, ein bisschen was verändern kann und auch das eine oder andere Geheimnis noch entdecken kann. Vielleicht würde ich einmal so auf die Charaktere eingehen.
Ja.
Es gibt einmal den Infomaniac. Das ist quasi die Person, die einen begrüßt im Besucherzentrum, der sehr überdreht ist, würde ich sagen.
Ja.
Und dann gibt es eben die 5 spielbaren Charaktere. Das ist einmal der Pizzalieferjunge, der quasi so ein bisschen der Hauptcharakter ist. Der heißt Pepperoni. Ja. Dann kann man seine beiden Eltern spielen, Papa Bricolini und Mama Bricolini. Und dann hat man noch die beiden Polizisten, die man spielen kann, Laura Brick und Nick Brick. Also man sieht hier schon sehr viele verschiedene Anspielungen. Das Thema Stein, also Legostein, ist ja dann im Grunde der Brick. Das zieht sich wirklich komplett durch. Genau, das sind einmal so die Charaktere. Und dann gibt es noch ein paar Nebencharaktere. Vielleicht etwas wichtiger ist der Steinbrecher, wie er im Deutschen heißt, oder im Englischen Brickster. Das ist quasi so der Antagonist, der sitzt im Gefängnis aus Gründen. Und dann gibt es ja noch so Wortspiele, ne? Wie zum Beispiel Ingenieur, ja, der einem eben dabei hilft, verschiedene Gefährte zusammenzubauen. Im englischen Original heißt der Building. Also ja, man hat es da versucht, irgendwie so rüberzubringen, das Wortspiel. Dann wählt man sich einen dieser 5 Charaktere halt aus. Pepperoni, Papa, Mama, Laura und Nick. Und dann kann man sich noch einen Ort aus, wo man starten möchte. Da gibt es auch verschiedene Orte auf der Karte. Und dann ist man in der Open World und wird auch nicht weiter angeleitet, sondern kann dann eben sein Ding machen und dann eben sich über die Insel bewegen, fest auf vorgegebenen Wegen und dann eben ja, gucken, was man so entdeckt.
Da muss ich jetzt gleich einhaken. Also ich habe mir nur Gameplay von dem Spiel angeschaut. Ist es tatsächlich so, dass man auf die Grünflächen jetzt nicht drauf kann?
So ist es.
Ah, okay.
Genau, man kann sich nur auf den Wegen bewegen. Wenn man versucht, den Weg zu verlassen, dann läuft man halt gegen eine unsichtbare Wand. Also in der Hinsicht ist man schon stark eingeschränkt.
Das ist es jetzt, also es ist ein bisschen so eine Fake-Open-World, könnte man eigentlich sagen, ne?
Nö, man kann sich ja frei durch diese Welt bewegen, nur halt auf den Wegen.
Okay, ja, ich hatte einfach, ich habe so ein bisschen die Karte auf dem Bildschirm und habe mir dann gedacht, na gut, das sieht jetzt natürlich deutlich, oder man stellt sich das anders vor, wenn man dann am Ende weiß, okay, ich kann nur die Straßen befahren, dann ist es ja deutlich dann eingeschränkter, würde ich sagen, ja.
Ja, genau, beziehungsweise halt auch die Fußwege, die es so gibt und da gibt es halt auch so nette, so kleine Gassen, wo man sich dann noch so durchschlängeln kann und dann zum Beispiel noch eine geheime Höhle findet.
Ja, die habe ich auch gesehen, mit einem, wo dann ein Geist aufsteigt so und einen kurz erschreckt.
Ganz genau. Dann kann man eben in die verschiedenen Gebäude gehen. Das hat in der Regel auch, glaube ich, wenig Auswirkungen. Also was eine Auswirkung hat mit diesen fünf Charakteren, man kann so ein bisschen die Insel verändern. Also wenn man auf eine Blume klickt oder eine Pflanze klickt, dann kann man die halt verändern. Entweder dann wird, weiß nicht, aus der Palme wird dann eine Blume oder ein Baum oder man kann die Farbe verändern. Das verändert sich dann immer je nach Charakter. Und dann gibt es noch so ein paar Statisten, die da rumlaufen oder halt, ich glaube sogar alle Charaktere. Wenn man da draufklickt, dann kann man, weiß nicht, mit der einen Figur kann man die Kopfbedeckung verändern. Mit der nächsten Figur, die man spielt, kann man, ich glaube, dann das Outfit so ein bisschen verändern. Und das merkt sich das Spiel auch. Das heißt, wenn ich den Charakter wechsle, dann läuft die Person immer noch so rum und dann kann ich halt das so ein bisschen anpassen. Mhm. Da wird dann so versucht, so ein bisschen so dieses Lego-System noch mit zu übertragen. Aber es ist halt relativ wenig, was da so an Anpassung funktioniert.
Da wir jetzt ja einen Podcast machen, könntest du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was jetzt von der Spielwelt eigentlich tatsächlich Lego ist? Weil ich glaube, wenn man das jetzt nur so hört, dann denkt man am Ende des Tages ja, okay, die ganze Welt ist aus Lego gebaut. Das ist ja aber am Ende des Tages gar nicht richtig, ne? Es sind ja nur bestimmte Teile.
Es sind nur bestimmte Teile, genau. Also erstmal so die ganze Umgebung ist erstmal halt so eine platte 90er Jahre 3D-Grafik, würde ich sagen, mit matschigen Texturen. Und aus Lego sind dann die Gebäude gebaut, komplett, die sich auch an realen Lego-Sets orientieren, die es halt zu der Zeit gab. Dann die Straßen sind so diese typischen Lego-Straßen, die man kennt, beziehungsweise halt die ausgebauten Straßen. Es gibt dann, wie gesagt, ja auch noch so Wege.
Von früher, muss man dazu sagen.
Genau, da gibt es eben noch die Wege, das sind dann halt wieder matschige Texturen und die Personen sind eben komplett aus Lego und auch die Pflanzen und Blumen, die halt sehr sporadisch rumstehen und die Straßenlaternen, auch die sind aus Lego gemacht.
Und die Fahrzeuge.
Genau, die Fahrzeuge auch. Da müssen wir dann auch nochmal genau zukommen. Und Tiere, die man sieht, wie zum Beispiel Haie, auch das sind so die typischen Lego-Tiere.
Weißt du, an was mich das Ganze so erinnert hat? Also wirklich an, also ich habe mich direkt in meine Kindheit versetzt gefühlt, weil genauso hat man ja auch mit Lego gespielt. Ja, also man hatte ja natürlich nicht eine ganze Insel, sondern man hatte diese Versatzstücke, diese Straßen und hat die dann irgendwie auf dem Teppich oder auf dem Boden ausgebreitet und dann da irgendwo noch einzelne Gebäude hingestellt. Also eigentlich ist es viel näher an so einer Spielwelt, wie das die späteren Lego-Spiele eigentlich verwirklicht haben, die ja dann wirklich wo weiß nicht, also bei Lego Batman oder so, da sind ja, ist ja ein Großteil der Spielwelt aus Lego und dann hat man noch Hintergrundtexturen oder sowas, ne?
Ja, ganz genau. Also das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch so wirklich so ein Teil dieser Faszination, die man eben als Kind dann für dieses Spiel hatte, dann eben auch ausgemacht hat.
Ja.
Genau, dann würde ich eigentlich ganz gern so ein bisschen auf die Aktivitäten eingehen.
Ja, voll. Fass einfach mal zusammen. Es sind ja nicht so viele.
Es sind nicht so viele, deswegen würde ich tatsächlich gerne durch alle so ein bisschen durchgehen. Also es gibt zum einen, da bin ich dann auch, als ich jetzt nochmal gespielt habe, da muss ich auch nochmal zu sagen, ich habe es halt jetzt nochmal so eine Stunde gespielt. Allerdings habe ich es nicht hundertprozentig zum Laufen gekriegt. Ich konnte mich zum Beispiel nicht mit allen Fahrzeugen über die Insel bewegen, weil einfach die Grafik dann nicht mehr richtig dargestellt wurde.
Ah, okay.
Deswegen war das Spielerlebnis so ein bisschen eingeschränkt, wird man dann ja, wenn man sich das Video auf YouTube anguckt, auch sehen. Zum Beispiel in der Autowerkstatt. Und da kann man sich dann eben mal so ein normales Auto, ich glaube auch ein Rennauto, zusammenbasteln. Und das Bausystem für die Fahrzeuge ist tatsächlich sehr fest. Also man hat ein vorgegebenes Fahrzeug, was man hier bauen kann, in dem Fall das Rennauto. Und das Einzige, was man ändern kann, ist die Farbgebung. Man hat 6 verschiedene Farben für jedes Teil und man kann die Aufkleber verändern. Auch da hat man irgendwie so 5, 6 oder 3, ich weiß nicht mehr genau, also ein paar verschiedene Aufkleber, die man eben ändern kann. Aber das Auto, das man baut, ist fest. Da zieht man dann eben so nach und nach die Teile dann rein. Das ist auch eigentlich sehr ansprechend gestaltet und kann dann sich mit dem Auto eben über die Insel dann bewegen im Normalfall, wenn es nicht verbuggt ist. Ist dann ein bisschen schneller und dann hat man nochmal so ein bisschen eine neue Perspektive. Kann auch hupen, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Feature. Und man kann dort dann auch auf der Rennstrecke ein Rennen fahren. Das konnte ich jetzt leider nicht nochmal spielen. Da musste ich mir dann auch noch mal kurz im Video angucken, wie das aussah. Halt so eine Standard-Rennstrecke, beziehungsweise man fährt dann irgendwie noch durch so ein Tor und dann muss man so riesigen Pitzen ausweichen.
Ja, es gibt, glaube ich, auch ein riesiges Skelett, was dann auf einen zuläuft, aber wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt nicht irgendwie Auswirkungen darauf hat.
Nö, also man fährt halt dagegen, wenn dann, aber ansonsten kann man hier nicht sterben in diesem Spiel. Und genau, das waren die beiden. Dann gibt es noch das Krankenhaus, wo man dann so Krankenhausmissionen machen kann, wo man dann eben Leute auf der Lego-Insel retten muss. Auch das konnte ich leider nicht spielen, weil eben ich mit dem Krankenwagen nicht fahren konnte. Gibt es dann auch so eine ganz lustige Animation, wo dann noch eben, oder kurze Videosequenz, wo die beiden Sanitäter, die man begleitet, dann eben noch alles Mögliche einpacken, was man eben so braucht, ne? Vom Sonnenschirm über den Hai bis zum Briefkasten, falls man mal was verschicken möchte. Ist halt auch sehr, sehr kindlicher Humor insgesamt. Viel Slapstick auch. Dann gibt es die Polizeistation, da kann man auch Verbrechensbekämpfung machen und sich einen Hubschrauber zusammenbasteln. Mit dem Hubschrauber konnte ich tatsächlich fliegen und das war schon, glaube ich, als Kind ziemlich cool, sich da frei eben über diese Insel zu bewegen. Man kann halt losfliegen und sich dann eben auf einer festen Höhe frei über diese Insel bewegen und dann entsprechend halt wieder am Landeplatz wieder landen.
Also man konnte nicht überall auf der Straße oder so landen?
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine nicht.
Okay.
Dann gibt es quasi so das Bootshaus, wo man sich ein Jetski zusammenbastelt und auch da ein Rennen fahren kann. Dann gibt es, wie gesagt, dieses Infogebäude, wo man auch startet. Und in diesem Infogebäude gibt es dann zum Beispiel einen Fahrstuhl. Und da kann man in zwei weitere Stockwerke fahren. Also im Erdgeschoss ist quasi so dieses Infogebäude, wo der Infomaniac einen halt im Spielmenü begrüßt und wo man die Insel sieht auf einer Karte und dann eben auch ein Spiel einsteigt. Auf der zweiten Ebene sieht man eine Nacktszene.
Wie?
Ja, da ist nämlich der Polizist Nick am Baden und der hat nichts an.
Sowas aber auch, ja.
Ja, und auf der dritten Ebene ist man dann auf dem Aussichtsturm und kann da nochmal über die gesamte Insel blicken und man kann die Farbe des Himmels verändern.
Ach cool.
Also vom standardmäßigen Himmelblau auch zu einem Pink zum Beispiel, wenn man das möchte, oder Grün. Da ist man auf der Farbpalette auch sehr frei, wie man das macht.
Aber das verändert jetzt nicht die Lichtstimmung des Spiels, oder?
Ich meine nicht, nee, aber halt einfach die Himmeltextur wird dann eben angepasst.
Okay.
Was eigentlich als Kind auch wieder total cool ist, dass man halt ne, sowas wie den Himmel dann eben verändern kann und dann wird sich das eben wieder gemerkt. Also das trägt eigentlich nochmal ganz gut dazu bei, eben so ein bisschen auch die Kontrolle zu haben.
Ja, es ist generell irgendwie so ein bisschen, was das Spiel auszeichnet, diese kleinen versteckten Easter Eggs oder weiß nicht, nicht unbedingt immer Easter Eggs, aber halt so Sachen, wo man sich denkt, okay, man muss es finden, man muss es entdecken. Es ist nicht so, dass du da jetzt unbedingt immer hingeleitet wirst. Also es gibt genau. Ja, glaube ich, nicht irgendwie groß Informationen.
Überhaupt nicht.
Sondern es belohnt dich halt dafür, belohnt dich für deinen Spieltrieb so ein bisschen, ne?
Ja, ganz genau. Das ist echt angenehm. Und dann gibt es noch die Pizzeria. Und da hat man dann eben Lieferaufträge, dass man Leute eben mit Pizzen versorgt. Und dann komme ich jetzt auch zu dem Story-Teil, den ich erwähnt hatte. Und zwar, wenn man Pepper spielt, den Jungen, dann soll man eine Pizza ans Gefängnis liefern für den Brickster. Und man muss dazu den Helikopter gebaut haben. Der muss dann neben dem Gefängnis stehen, weil der Helikopterlandeplatz ist natürlich neben dem Gefängnis, was sicherlich eine gut durchdachte Sache ist.
Da gibt es doch in der Story einige Sachen, wo man so also als Erwachsener mit so einem, so merkt, okay, das fällt Kindern jetzt vielleicht nicht so auf oder genau. Ist Kindern nicht so wichtig, aber da macht die Story überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ist alles, jetzt wird es insgesamt sehr abstrus. Also, man fährt dann auf dem Skateboard, weil Pepper ist natürlich begnadeter Skateboard. Fahrer, fährt man zum Gefängnis und man merkt schon, irgendwas ist komisch, denn auf einmal kommt einem der Krankenwagen entgegen und verliert die ganze Zeit Sonnenschirme und sammelt die wieder ein und dann ist irgendwie die Straße blockiert bei fetziger Musik. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, weil die Musik auch noch eine wichtige Rolle spielt. Ja, genau. Und dann.
Ja, müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, ja.
Genau, fährt man also zum Gefängnis, um ihm die Pizza zu liefern und er freut sich sehr. Es steht auch ein großes Schild davor, keine Pizza. Denn mit Hilfe der super scharfen Pepperoni-Pizza kann er das Schloss öffnen und in den Helikopter steigen und entkommen.
Und was muss man da machen?
Erstmal gibt es wieder so eine Cutscene, dann kommen die beiden Polizisten und der Infomaniac ist natürlich auch wieder da in seiner charmanten, aufgedrehten Art. Und er hat dann gesehen, Mensch, der ist jetzt beim Wohngebiet gelandet, da müssen wir hin. Und naja, die beiden Polizisten sind natürlich auf einem Motorrad da, aber wir brauchen natürlich jemanden mit einem Gefährt, wo man auch eben über die schmalen Wege fahren kann und über Rampen fahren kann. Und das kann ein Motorrad natürlich nicht. Nein, wir brauchen jemanden mit einem Skateboard. Ja.
Ah, okay.
Genau, das ist ja klar. Und dann fahren wir da halt hin und müssen dann den Brickster hinterherfahren, denn der ist mittlerweile im Krankenwagen unterwegs, hat seinen Helikopter auseinandergebaut und verliert die ganze Zeit die Teile. Und wir müssen halt hinterherfahren und die Teile wieder einsammeln, indem wir draufklicken. Mhm. Und irgendwann verschwindet er dann in einer mysteriösen Wand und vier Teile fehlen noch. Und die müssen wir dann entsprechend einsammeln. Die sind irgendwo auf der Insel verstreut. Die muss man dann eben finden. Und ich habe das tatsächlich erst ein bisschen spät gerallt, jetzt beim Wiederspielen, aber die machen so ein ganz fürchterliches Geräusch, wenn man sich denen nähert. Und so kann man die Teile dann eigentlich auch relativ leicht dann finden. Und wenn man die hat, muss man dann wieder zurück zur Polizeistation, den Helikopter wieder zusammenbauen. Und dann kommt der nächste Teil oder die letzte Phase quasi dieses Kampfes gegen den Brickstar. Der fährt halt mit seinem Krankenwagen durch die Gegend und hat eben das Ziel, die komplette Insel zu zerlegen. Und macht das dann eben Gebäude für Gebäude und die Polizei versucht sie halt einzufangen und ist dabei wie auf so einem gemütlichen Roller eben so unterwegs und fährt halt zufällig über die Karte.
Das ist so dumm, wenn man sich das mal anschaut.
Genau, aber wir haben ja zum Glück den Helikopter und sind bewaffnet mit Pizzen und mit Donuts. Oder Krapfen hießen sie. Ich glaube, sie hießen damals Krapfen.
Und so runde Dinger
halt. So runde Dinger, Krapfen. Ich glaube, im Spiel hießen sie tatsächlich Krapfen in der deutschen Version. Ich habe jetzt nur die englische gespielt. Und man kann die Pizzen auf die Straße werfen und dann fährt der Brickstar zu diesen Pizzen hin. Das heißt, man kann denen so ein bisschen lenken. Und mit den Krapfen kann man die Polizisten lenken. Also wenn man den Krapfen in die Nähe von der Polizei schmeißt, dann fahren die dahin und werden so ein bisschen schneller. Und ja, damit muss man dann eben versuchen, die Polizei zu dem Brickstar zu bringen, bevor er alle Gebäude zerstört hat auf der Lego-Insel. Und ich muss sagen, die Steuerung ist eine absolute Katastrophe. Zum einen, dieses Interface von dem Helikopter verdeckt erstmal den halben Bildschirm. Das heißt, man hat überhaupt gar keinen Überblick, wer eigentlich wo ist. Steuerung war sehr empfindlich. Dann hat man auch kein Fadenkreuz oder so, sondern man muss so aus dem Gefühl heraus zielen. Wenn man nicht die Straße trifft, verschwindet das, was man wirft, dann entsprechend wieder. Muss dann auch noch den richtigen Abstand treffen und ich habe es als Kind damals, habe ich es nicht geschafft.
Also zwei Sachen sind hier anzumerken. Also erstmal, die Steuerung ist heute so scheiße, weil die an die FPS gekoppelt ist.
Ja, hatte ich jetzt gar nicht so die großen Probleme tatsächlich damit. Ansonsten ging das eigentlich ganz okay.
Okay, also weil in dem Video, nämlich, das ich angeschaut habe, der meinte auch, dass er das Spiel eigentlich nur gescheit spielen konnte, nachdem er im System einen FPS-Lock eingeführt hat. Weil sonst haben sich die Fahrzeuge so extrem gedreht. Natürlich ist das sehr systemabhängig, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das irgendwie, da die FPS unlocked sind, ich weiß nicht, vielleicht waren sie bei dir halt schon gecapped. Kann ja sein, weiß ich jetzt nicht.
Ich habe es im Kompatibilitätsmodus gespielt, kann sein, dass das da automatisch passiert.
Ja. Das zweite, der hat dann tatsächlich es erst geschafft, nachdem er die Donuts nicht auf die Polizisten geworfen hat, sondern vor den Brickstar. Und der ist dann an denen hängen geblieben. Und so hat er die Mission erst geschafft. Also es war wirklich, also ich kann verstehen, dass du das als Kind nicht hinbekommen hast.
Genau. Und ich habe es jetzt eben auch nicht hinbekommen, weil sich die beiden Polizisten ineinander verkeilt haben und sich die ganze Zeit um sich selbst gedreht haben.
Oh, okay.
Da habe ich dann das Spiel beendet. Weil ich habe es damals nicht geschafft und dann kommt so ein ganz trauriges Outro und ich war ganz schön verstört, weil er so sitzt und lacht und sich über seine Zerstörung freut und alle anderen sind total traurig und heulen rum. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Aber danach kommt der Infomaniac und sagt, es ist alles gut, wir haben die Lego-Insel wieder aufgebaut, der Steinbrecher sitzt im Gefängnis, alles ist schön und dann kann man halt wieder ganz normal spielen.
Ja, ist ja generell irgendwie spannend, dass das Spiel zwei Enden hat, ne? Ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. So, ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht kommt dann so ein Ending-Screen oder so, aber dass sie extra nochmal eine Cutscene aufgenommen haben, wo der die ganze Lego-Insel zerstört hat.
Und auch so ein bisschen so Panik, so, oh mein Gott, als ich das das erste Mal gemacht habe, so, oh mein Gott, was habe ich getan? Denn da war man ja auch gar nicht drauf vorbereitet. Und wenn man gar nicht wusste, dass das passiert, dann, wenn man dann wieder ins Menü geht, also in diesen Infomaniac-Turm, dann der schon so, oh mein Gott, wir müssen jetzt unbedingt den Brickstar wieder einfangen und alle Lampen leuchten da rot. Das ist auch eine ganz bedrohliche Atmosphäre im Grunde. Ja, das ist schon nicht ohne, weil da gibt es keinen Weg zurück. Man muss das beenden.
Hat der nicht auch irgend so einen Stein geklaut? So einen Energiestein oder so?
Genau, der Energiestein und mit dem kann man dann eben die ganzen Gebäude irgendwie abbauen.
Das ist auch crazy. Also, ich habe hier so ein paar Sachen im Kopf. Also erstmal denke ich mir, das Spiel ist so eigentlich ja sehr humoristisch aufgeladen, oder? Also es gibt sehr viele so Witze oder dass, wenn du in der Cutscene bist oder mit jemand redest, dass der dann irgendwie ein Salto macht oder den Kopf verliert und solche Sachen und die Sprüche, die da kloppen. Und du hast ja schon gesagt, der Infomaniac, der ist die ganze Zeit eigentlich auf Drogen. Also das muss man wirklich sich mal in einem Video anschauen, das kann man gar nicht so rüberbringen. Aber was der für Zeug labert und so, das ist schon irgendwie so zwischen sehr lustig und heutzutage vielleicht einfach ein bisschen cringe, so, weiß ich nicht. Es schwankt so sehr stark, irgendwie hatte ich das Gefühl.
Ja, ganz genau. Aber als Kind fand man das ja ganz gut eigentlich. Ne?
Ich habe mir dann auch gedacht, ob das Spiel nicht irgendwie so den Grundstein eigentlich gelegt hat für die späteren Lego-Spiele, weil viele von denen haben ja eine ähnliche Herangehensweise gehabt.
Boah, das weiß ich nicht, inwiefern die da überhaupt miteinander zu tun haben. Da würde ich dann vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn wir auf das Entwicklerstudio dann eingehen.
Aber ich fand es zumindest interessant, weil so wirklich diese humoristische Herangehensweise, ist es nicht, aber nicht bei allen Lego-Spielen. Wir haben jetzt ja
Ja,
schon
doch, genau.
in der früheren Folge welche gespielt und da war das nicht unbedingt so.
Doch, also Lego-Spiele waren eigentlich schon immer humoristisch, zumindest dann auch so die ersten Lego-Spiele, die dann irgendwelche Franchises dann umgesetzt haben, wie zum Beispiel das erste Lego Star Wars. Das sind reine Komödien, auch mit vielen dummen Gags zwischendurch.
Ja, finde ich interessant, dass er halt auch selbst in diesem frühen Lego-Spiel schon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also klar, die Spiele waren auf Kinder ausgerichtet. Vielleicht deswegen auch einfach schon, dass man sich nicht so ernst genommen hat. Aber ich finde, es ist keine Selbstverständlichkeit. So.
Okay, kann sein. Also ich bin es halt von Lego nicht anders gewohnt.
Ja, also die Story an sich, glaube ich, da macht halt vieles jetzt wenig Sinn, aber ich glaube, das ist auch mit Absicht so, weil es halt eben auf Kinder ausgerichtet ist und so und.
Also man muss halt irgendwie ein bisschen was zu tun haben. Und ich meine, gameplay-technisch hat man jetzt nicht so viel, was man machen kann. Man kann sich halt bewegen und man kann auf Dinge klicken. Ne? Das ist alles, was man im Spiel macht. Von daher, ja, kann man gar nicht so viel machen im Grunde. Oder auch spielerisch dann einbauen. Und es muss ja auch insgesamt ja simpel bleiben.
Ja.
Eben weil es ja für Kinder ist.
Aber ich finde es schon mal interessant, dass du die Story überhaupt als Kind gefunden hast, weil da gibt es ja, glaube ich, auch keine Anleitung zu, dass man irgendwie darauf hingewiesen wird. Also man muss ja wirklich dann den richtigen Charakter auswählen.
Genau, aber man hat sich ja viel mit dem Spiel beschäftigt und dann macht man die Pizzaliefermission mal mit Nick und dann macht man die Pizzaliefermission mal mit, weiß ich nicht, irgendwem anderen und irgendwann macht man sie halt mal mit Nick und hat halt den Hubschrauber schon gebaut, weil man ja schon lange gespielt hat und dann passiert das halt einfach, ne? Dann geht das halt einfach los.
Umso verstörender ist es dann in dem Moment. Oder
Genau.
auch eine Freude, weil man Inhalte gefunden hat, die man davor noch gar nicht kannte. Das kann ja auch positiv sein.
Genau, und einfach überraschend, ne? Weil man weiß ja auch gar nicht gewohnt, dass da irgendeine Geschichte erzählt wird in dem Spiel. Ansonsten ist es ja einfach nur so ein bisschen lustig durch die Gegend laufen und vielleicht mal ein Rennen fahren.
Ja, voll. Wie ist es denn dir heute oder damals ergangen? Also, was sind noch so Sachen, an die du dich erinnerst oder die du jetzt vielleicht auch wieder dich wiedererinnert hast, die du noch positiv hervorheben möchtest?
Das ist eine gute Frage. Also es ist ja mittlerweile schon ein paar Jährchen her, dass ich es gespielt habe. Ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern. Also ich konnte mich noch an diese Höhle erinnern, die es eben gibt und eben, wie furchtbar ich eben diese Story-Abschnitt fand. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals wirklich viel gespielt habe dann an dem Spiel. Das kann ich tatsächlich nicht mehr rekonstruieren. Also jetzt muss man halt nüchtern sagen, es ist halt kein hübsches Spiel. Ich finde, es ist nicht so gut gealtert und die Spielmechaniken sind halt recht simpel. Man hat recht wenig Gestaltungsmöglichkeiten, was den Ausbau angeht. Aber es war halt trotzdem irgendwie wieder so das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ne? Also da spielt die Nostalgie dann eben eine große Rolle. Also heute würde ich sagen, kann man das eigentlich keinem mehr so guten Gewissens vorsetzen.
Aber trotzdem scheint es ja eine gewisse Präsenz noch zu haben. Also ich habe so ein bisschen jetzt in der Recherche das immer wieder gemerkt, dass dieses Spiel schon bei vielen Leuten, auch bei der Community, bei der Lego-Spiele-Community, sage ich jetzt mal nicht unbedingt bei den Leuten, die Bausteine jetzt irgendwie noch toll finden, einen gewissen Stellenwert hat irgendwie, oder?
Ja, natürlich, genau. Gibt, glaube ich, mehrere Gründe. Also zum einen war das halt wirklich ein richtig cooles Spiel damals. Und wenn man halt in dem Alter war wie ich, dann sage ich auch heute noch, Lego Insel war ein richtig geiles Spiel. Und das behält man dann natürlich auch, dieses Spielgefühl, und hat dann eben diese Nostalgie und hebt dieses Spiel natürlich dann auch sehr, sehr hoch. Ich meine, wie gesagt, für damals als Kind war das ein echt klasse Ding. Nächste Sache, es ist das erste Lego-Spiel gewesen, was nicht in Japan, also was außerhalb von Japan veröffentlicht wurde. Ne? Also es ist das erste Mal, dass es ein Videospiel hier gab, wo eben, ja, oder das sich eben mit dem Lego-Franchise beschäftigt hat. Davor gab es sowas nicht. Das war also das allererste und auch das führt natürlich nochmal dazu bei, oder trägt nochmal dazu bei, dass es eben sehr, sehr besonders ist. Und Lego war da ja halt auch schon, ne? Das ist eine richtig große Sache in den Kinderzimmern.
Ja, und ist auch richtig eingeschlagen. Also ich habe es nachgeschaut, also bis 1999 hat es allein in Amerika allein 900.000 Kopien verkauft. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist für damalige Verhältnisse eine richtig große Hausnummer gewesen. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Preis das verkauft wurde, also ob es wirklich so ein Vollpreistitel, dann mehrere 100 oder 100 D-Mark oder so, was die Spiele damals gekostet haben. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass es jetzt kein ganz günstiges Spiel war
Also
und.
mehrere hundert würde ich mal nicht
Nee,
sagen.
ich meine so an die 100. Also ja, mehrere 100 wäre zu krass. Aber die Spiele waren damals ja schon ein bisschen teurer noch, oder? Als heute, was.
Ja, ich habe mir die Spiele ja nicht selber gekauft zu der Zeit.
Ist am Ende des Tages auch egal. Ich meine bloß einfach, dass es halt wirklich dafür, dass es jetzt klar, Lego war eine bekannte Marke und so, aber man hat jetzt von der Marke an sich nicht unbedingt Videospiele erwartet zu dem Zeitpunkt. Also sie sind da ja ganz frisch auf den Markt getreten und haben gesagt, hey, wir nehmen richtig Geld in die Hand. Ich habe, glaube ich, den Betrag von 2 Millionen Dollar immer mal wieder gelesen, die sie dann in Spiele, nicht in ein Spiel, aber in mehrere Spiele investiert haben, um eben halt im Segment Videospiele Fuß zu fassen. Ne?
Ja, ganz genau. Sollen wir noch einmal auf die Musik möchte ich gerne noch eingehen.
Ja, gerne.
Denn es gibt sehr viele verschiedene Musikstücke, die eben auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen, was ich schon gar nicht mehr so wusste. Was mir jetzt so beim Wiederspielen, wollte ich gleich mal diese Story-Mission halt auslösen, weil mich das halt nochmal interessiert hatte und ich meinen Trauma überwinden wollte, was jetzt ja leider nicht geklappt hat. Da bin ich dann mit Nick halt direkt zur Pizzeria und dann hieß es ja, jetzt fahr mal bitte zum Gefängnis. Und ich habe mich noch nicht so wirklich auf dieser Insel bewegt und ich hatte keinen Plan mehr, wo was ist und bin dann ewig mit dieser Pizza in der Hand über die Insel gefahren. Ich war auch erst auf dem richtigen Weg und ich so, ja, hier ist gesperrt. Und ich dachte, okay, dann ist es hier vielleicht nicht. Und bin erstmal auf die ganz andere Seite. Ich bin also mit dieser Pizza über die gesamte Insel gefahren und die ganze Zeit lief irgendwie so ein komisches Lied und dann immer so, le, le, Lego, le, le, Lego. Oh, und da habe ich noch tagelang einen Ohrwurm danach von gehabt. Aber irgendwie hat es was. Also auch die Musik ist Lego-bezogen. Oder in der Autowerkstatt gibt es dann irgendwie so einen sehr fetzigen, was ist denn das, Pop-Song?
Country würde ich fast sagen, oder?
Country-Song, genau, Country-Song. Brick by Brick, wo es dann eben darum geht, dass man hier eben irgendwas halt Stein für Stein aufeinander baut. Der war auch gar nicht so schlecht. Und so gibt es halt wirklich viele verschiedene Lego-bezogene Titel. Irgendwie cool.
Ich würde allen empfehlen, das einfach mal anzuhören. Also den einen Titel Brick by Brick, den kann man sich mal schnell bei YouTube reinziehen. Da merkt man mal so ein bisschen, dass da wirklich Qualität drin steckt. Ja. Also es ist nicht hingerotzt. Soundtrack, der irgendwie das Gameplay unterstützen soll, sondern das sind wirklich sich für sich allein stehende fast schon Kunstwerke so ein bisschen, die natürlich einen Lego-Bezug haben, die teilweise natürlich auch vom Text her ein bisschen kindlich sind. Also alles auf die Zielgruppe ausgerichtet, aber eben nicht so, wie man sich das vielleicht denken würde, so als Untermalung des Gameplays, sondern die funktionieren auch eigenständig, würde ich behaupten.
Ja, das ist eine wunderbare Sache. Das kann man sich, also wirklich Soundtrack, Lego-Insel oder Lego Island, unbedingt mal suchen. Fantastisch.
Ja, findet man alles im Internet.
Genau. Dann würde ich einmal auf die Entwicklung noch so ein bisschen eingehen, wer da eigentlich hintersteckt.
Hau raus.
Genau, und zwar ist es der Entwickler und Publisher Mindscape, der das Ganze entwickelt hat. Mindscape ist tatsächlich eins von den ganz alten Studios. 1983 wurden die gegründet von einem Australier in Illinois. Und die haben erstmal eigentlich damit angefangen, hauptsächlich Spiele zu publishen, Lernsoftware, Computerspiele, Anwendungssoftware. Und da ging dann zum Beispiel, haben sie VideoWorks produziert, was dann später bekannt wurde als Adobe Director. Also Adobe hat da irgendwie diese Rechte dann scheinbar in diesem Programm gekauft und dann entsprechend weiterentwickelt. Dann haben sie eben verschiedene Spiele rausgebracht oder eben gepublished. Sie haben zum Beispiel 1984 Indiana Jones in The Lost Kingdom gemacht, ein Jump'n'Run-Spiel, haben ein James-Bond-Spiel gepublished und 97 haben sie dann eben Abenteuer auf der Lego-Insel selber entwickelt. Ich meine, mit der Zielgruppe hatten sie dann ja tatsächlich Erfahrung, ne, wenn sie dann tatsächlich auch Lernsoftware gemacht haben. Allerdings ging es dann relativ schnell danach bergab, denn ja, es existierten danach noch, gab dann viele verschiedene Besitzerwechsel und 2001 wurde der Name dann einfach nur von einem ehemaligen Manager weiter genutzt, sind dann nach Paris gegangen oder in die Nähe von Paris, dann kam aber auch nichts Großes mehr und haben dann 2011 geschlossen.
Ah, okay. Also von denen hört man heute auf jeden Fall nichts mehr.
Nee, also Mindscape gibt es tatsächlich nicht mehr und scheinbar ist dann nach 2001 existierte irgendwie auch nur noch der Name. Mhm. Aber die haben in der Zeit echt viele Sachen rausgebracht. Hauptsächlich, glaube ich, dann nur noch als Publisher. Ne, zum Beispiel das Jagged Alliance 2 Gold Pack kam über Mindscape raus. Beziehungsweise sie haben dann irgendwie auch viel so in diesem Vertriebbereich dann gemacht. Mhm. Eigentlich ganz interessant. Und eben manche Sachen dann eben halt auch selber entwickelt.
Ja, so Studios, die irgendwie ja fast 20 Jahre irgendwie bestanden haben, aber dann, weiß nicht, so ein bisschen immer weiter verschwunden sind. Also weiß jetzt gar nicht, ob man dann gibt es so einen klaren Bruch oder sind es sowieso immer weniger Leute, die da dann arbeiten und dann wird es irgendwie, wie jetzt zum Beispiel bei Dedelic, die dann ihre Entwicklungsabteilung jetzt rausschmeißen, nur noch Publishing machen und dann läuft das Publishing vielleicht auch nicht mehr und da gibt es die Firma nur noch auf dem Papier und die hört dann auf, ganz zu verschwinden. So, das ist eigentlich ganz spannend, aber aus heutiger Sicht natürlich schwierig rauszufinden, ne, weil es dann gar nicht so oft so viele Informationen gibt, ne? Oder man sehr tief graben muss.
Genau, sonderlich viele Informationen Informationen konnte ich auch gar nicht über sie herausfinden tatsächlich. Sie haben dann aber auch so Sachen, da sind sie auch mit als Publisher gelistet, so wie bei Theme Hospital oder Die Siedler 3. Ich weiß nicht genau, wie sie da noch in diese Publishing-Richtung, vielleicht haben sie es dann auch nur in bestimmten Ländern rausgebracht, das weiß ich leider nicht genau, aber da sind halt schon echt namhafte Titel auch dabei, wo sie dann eben zumindest Publishing-Sachen dann übernommen haben.
Also ich habe zumindest nicht so viel Gutes gelesen, ich habe ein bisschen tiefer gegraben und habe auf einer Seite ein verlinktes Interview mit Wes Jenkins gefunden, das war der Creative Director von Lego Island und der hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass ihn der Publisher oder die Chefs von Mindscape einen Tag vor dem Release von Lego Island gefeuert haben, also ihn und das ganze Team, um Bonuszahlungen und weitere Gehälter zu vermeiden und so mehr Einnahmen zu generieren. Also das schien wohl angeblich nach ihm damals relativ gängige Praxis gewesen zu sein, aber das zeigt so ein bisschen auch, die netzten Leute scheinen da nicht am Werk gewesen zu sein, irgendwie so.
Kann ich nichts zu sagen, habe ich nichts zu gefunden und ja, kann ich dann deswegen auch nichts dazu sagen.
Aber finde ich zumindest spannend irgendwie, dass es da wohl, ja, so böses Blut gab. Auch wir haben ja jetzt gerade viel mit Entlassungen zu tun, aber gut, das ist nicht die erste Krise, die Videospielindustrie hatte. Und auch damals schon, vor über 20 Jahren, gab es Leute, die ihnen der Profit am wichtigsten war irgendwie. Und interessanterweise wurde er dann laut diesem Interview direkt von Lego angestellt später. Also hat dann weiter an Lego-Spielen wohl gearbeitet, aber halt nicht mehr für Mindscape.
Okay, kann sein. Aber da weiß ich halt auch nicht. Ich finde, es ist aus einer Perspektive auch immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht die Gegenposition hört, weil man halt auch nicht weiß, wie diese Trennung dann eben verlaufen ist. Ne? Wenn es da böses Blut gibt, inwiefern danach getreten wird, schwierig.
Ja, natürlich. Muss man immer alles mit Vorsicht behandeln.
Von daher würde ich jetzt auf der Basis noch kein Studio oder Publisher irgendwie verteufeln.
Nee, will ich jetzt auch gar nicht zu tief greifen. Ich habe es bloß irgendwie gelesen und fand es zumindest erwähnenswert. Und vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal auf die späteren Teile zurückkommen, weil Lego Island ist ja nicht der letzte Teil gewesen dieser Reihe oder auch nicht der. Also es ging ja dann noch weiter. Genau. Hast du da noch Infos zu?
Ja, wenig. Also 2001 kam dann eben der Nachfolger Lego Insel 2. Aber das war dann eben schon wieder ein lineares Spiel. Ne? Das war kein Sandbox-Spiel mehr, sondern eben linear. Man spielt Pepper, der immer so der heimliche Hauptcharakter war. Habe ich selber nie gespielt und habe mir jetzt auch nicht viel dazu angeguckt. Aber ich glaube, das kam überhaupt nicht gut an. Ja, also habe ich jetzt nicht so viel drüber geguckt, weil eben ja auch nicht jetzt das Spiel, was wir uns heute anschauen wollten.
Ja, aber es gab ja noch einen dritten Teil, oder? Lego Island Extreme,
echt?
Glaube ich,
okay.
Hieß es.
Okay, davon weiß ich nicht. Soweit habe ich dann auch nicht mehr geguckt.
Also ich meine, da ist auf dem Cover auch so jemand mit einem, Jetski. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in eine ähnliche Richtung dann wieder geht wie der erste Teil. Und zu dem Lego Island 2 und dem Lego Island Extreme oder wie auch immer das jetzt heißt, ich weiß es gar nicht genau, gab es, glaube ich, dann auch richtige Sets. Also da haben sie zu den Spielen gleichzeitig Lego-Figuren rausgebracht.
Okay, gut möglich.
Spannenderweise. Was es jetzt zu dem ersten Teil nicht gab, ne? Also du hast gemeint, dass die nur inspiriert waren. Also da ging es eigentlich andersrum.
Ja.
Okay. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben als Trivia, dass es wohl zu dem Lego Island auch eine Minifigur dazu gab.
Genau, und den Infomaniac gab es.
Ja.
Genau, den gab es als Lego-Figur mit dazu, aber auch nur, glaube ich, in einer besonderen Edition. Die hatte ich nicht.
Also du besitzt nicht eine Minifigur, die irgendwie 500 Euro wert ist?
Leider nicht. Und ich weiß auch nicht, was aus dem Spiel geworden ist. Und es gab noch ein Comicbuch dazu, wo eben die Vorgeschichte der Lego-Insel dann erzählt wurde.
Ah, krass, okay. Spannend auch. Aber das hast du gelesen anscheinend, oder hast du das jetzt auch nur nachgelesen?
Nee, da habe ich jetzt auch nur eine Recherche gefunden.
Ja, interessant. Also ich glaube, für seine damalige Zeit echt ein herausragendes Spiel, einfach weil es erstmals diese zwei Welten zusammengebracht hat und auch in sich schon einige coole Elemente gibt. Und ich glaube, für Kinder damals war das wirklich, wie du gesagt hast, eine tolle Sache. Aus heutiger Perspektive natürlich hat es ein bisschen von seinem Glanz und seiner Glorie verloren. Jetzt kann man ganz hinten raus noch sagen, dass es auch zu diesem Lego-Spiel, wir hatten es ja schon bei den Spielen mit den Figuren, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Auch, was wir vor einem Jahr besprochen haben, das hattest du, mit den Bionicles, genau. Da gibt es ja auch ein 3D-Fan-Remake und auch zu Lego Island gibt es tatsächlich ein Projekt, das ist noch nicht draußen, aber es gibt einen YouTube-Kanal und das Spiel heißt Project Island, also wenn ihr euch da mal zu informieren wollt, die laden alle paar Monate mal so Videos hoch auf ihrem YouTube-Kanal, haben auch eine Webseite, das ist jetzt noch nicht draußen, aber sieht ganz interessant aus, weil es wirklich,
ja, also findest du nicht? Es hatte jetzt jetzt zumindest, was du jetzt an Gameplay, oder war ja nicht so viel, aber was da so gezeigt wurde, dann eigentlich fand ich, konnte es nicht so den Charme der Lego-Insel einfangen.
Okay, also ich fand zumindest die Grafik und die Lichtstimmung und so eigentlich ganz interessant, weil es sieht halt deutlich besser aus als aktuelle Lego-Spiele.
Ja gut, das ist klar. Wo ich dann noch hängen geblieben bin, ist bei jemandem, der eben die Lego-Insel in der Unreal Engine nachgebaut hat und eben den Weg, wie er das gemacht hat, gezeigt hat.
Ah ja.
Das fand ich auch sehr interessant.
Können wir ja auch mal alles mit verlinken, damit könnt ihr euch das anschauen.
Genau, das war ist echt interessant. Da bin ich noch nicht ganz durch mit, aber das... Sieht schon gut aus.
Okay, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du zu Lego Islands sagen möchtest?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, dann würde ich die Folge an der Stelle auch schon wieder beenden. Also ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen, was das Spiel so kann, was es nicht kann. Und hört euch vielleicht einfach mal die Musik an oder schaut euch eins von den Projekten an, die wir verlinkt haben. Hier noch der Hinweis, wir haben jetzt ja nur ein Spiel besprochen. Das hat auch einen Grund. Wir werden einen zweiten Teil von dieser Folge machen. Und der wird dann hoffentlich in ein paar Wochen ganz bald rauskommen. Da werden wir uns mit einem anderen Spiel, das ihr auch euch gewünscht habt, beschäftigen. Und ich glaube, das ist so breit und so groß, dass es sich lohnt, dafür einen extra Teil zu machen und das nicht noch mit in dieser Folge aufzunehmen. Also wir sind ja schon bei guten 40 Minuten hier, sehe ich. Das heißt, das passt, glaube ich, ganz gut.
Definitiv.
Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Tschüss.